Herzlichen Dank für das schöne Lied, was wir gesungen haben, was wir gehört haben von den jungen Leuten. Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
Guten Abend.
Das hat doch schon prima geklappt. Wunderbar. Da freue ich mich, dass ihr alle so ein freundliches Volk seid. Bevor ich zum Thema von heute Abend komme, möchte ich gerne noch mit uns beten und ich bitte dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir auch heute uns wieder hier treffen können, um über dein Wort nachzudenken, über dich nachzudenken. Weil wir wollen alle, und eigentlich will das jeder Mensch, einmal in den Himmel kommen, den Wohnort Gottes. Nur die Meinungen gehen so weit auseinander, lieber Herr, wie wir dorthin kommen. Und deswegen ist es doch gut, auf dich zu hören, weil es ist dein Wohnort. Und wenn wir dahin kommen wollten, dann sollten wir auf dich hören, der uns den Weg zeigt. Und deswegen bitten wir dich für diesen Abend, dass du unsere Herzen anrührst, dass wir aufmerksam zuhören können und dass wir deinen Worten Vertrauen schenken. Wir danken dir, dass du verheißen hast, versprochen hast, auch heute Abend in unserer Mitte zu sein und zu uns zu reden. Dafür danken wir dir. Amen.
Amen.
Ja, wir nehmen nochmal Platz und ihr habt ja alle mittlerweile mitbekommen, was wir heute für ein Thema haben. Und der Bruder hat es ja schon auch angekündigt, die Frage nach dem Weg in den Himmel. Das hat man ja schon an der Skizze gesehen, an dem Hintergrundbild, dass wir da eine Gabelung haben eines Weges. Die eine Seite geht in den Himmel und die andere Seite genau zu der anderen Richtung, in die Hölle. Das ist, wo die Bibel auch manchmal sagt, der Weg in die Verdammnis. Und darüber wollen wir heute nachdenken, welcher Weg denn in den Himmel führt. Nun, es sind schon sicherlich 20 Jahre her, da gab es in Chicago eine Konferenz, einen sogenannten interkonfessionellen Dialog, wie man das zu sagen pflegt, also wo aus allen Religionen, einschließlich Naturreligionen, aus allen Religionen der Welt Vertreter zusammenkamen, um zu diskutieren. Und auf dieser Tagung, auf dieser Konferenz sprach auch ein Mann mit Namen Sherif Bassioni. Der war Präsident der Internationalen Menschenrechtskommission. Und der hat auf dieser Konferenz unter anderem Folgendes gesagt: Alle Religionen führen zu Gott. Jede auf einem anderen Weg. Das Entscheidende ist nicht, welche Wahl wir treffen, also welche Wahl der Religion, sondern wie wir den Weg der getroffenen Wahl gehen. Und dann sagte er weiter noch, unterschiedliche Kulturen und Religionen sind in den Augen Gottes gleich und sollten von daher auch in den Augen der Menschen gleich sein. Und das ist natürlich schon harter Tobak, das ist schon sehr deutliche Formulierungen. Und ich sag mal, wenn du hörst, wie jemand sagt, dass alle Religionen im Prinzip gleich sind, dann kannst du als erstes einmal mit Sicherheit sagen, dass diese Person keine Ahnung hat von Religionen. Weil niemand, der die Weltreligionen kennt, behaupten würde, dass die alle im Wesentlichen gleich sind. Ich will einige kurze Beispiele nur nennen. Also Islam, davon hat der Bruder ja auch schon bei der Begrüßung gesprochen, der Islam, das Judentum und das Christentum, man nennt sie auch die sogenannten monotheistischen Religionen, die also an einen Gott glauben, die sagen alle, dass es einen Gott gibt. Hinduismus hingegen sagt, es gibt nicht nur einen Gott, sondern Hunderte. Nein, sogar noch mehr, tausende unterschiedliche Götter. Und der Buddhismus und andere Religionen, vor allen Dingen östliche Religionen, die vertreten die Auffassung, dass sich alles Leben und alles Bewusstsein einmal in nichts oder, die sagen, ins Nirvana auflösen wird. Und diese drei monotheistischen Religionen, also Christentum, Judentum und Islam, die verweisen auf ein bewusstes Leben nach dem Tod, entweder im Himmel oder in der Hölle, so einfach. Aber diese drei Religionen, die widersprechen sich dann aber wieder in der Frage, wie man denn in den Himmel kommt. Die Juden und die Moslems, die glauben, dass man sich den Himmel verdienen muss mit entsprechenden Werken. Aber die Christen, die christliche Religion, oder ich sollte vielleicht präziser sagen, die biblische Religion, die sagt, dass der Himmel ein Geschenk ist, das man annehmen kann. Und das macht das biblische Christentum eigentlich einmalig. Weil alle Religionen, die es gibt, alle, und da stimme ich dem Bruder überein, der dann von der christlichen Religion gesprochen hat, alle Religionen sagen, du musst was tun, um in den Himmel zu kommen. Und das kann ich nur unterstreichen. Auch die christlichen Religionen zum Teil sagen, du musst was tun. Ich habe selber mein Leben lang dazugehört zur römischen Kirche und ich wusste, dass ich was tun muss, um in den Himmel zu kommen. Gute Werke tun. Und ich hatte mein ganzes Leben lang immer diese irrige Vorstellung, dass am Eingang zum Himmel eine große Balkenwaage steht und auf der einen Seite alle meine guten Werke und auf der anderen Seite die bösen Werke. Und ich habe mein Leben lang gehofft, dass auf der guten Seite genug liegt, dass ich dann irgendwie durchrutsche und reinkomme in den Himmel. Und das habe ich so lange geglaubt, bis ich angefangen habe, als junger Mann oder als Jugendlicher die Bibel zu lesen. Und da habe ich gelernt, nein, nein, das hat nichts mit Werken zu tun, sondern etwas mit dem Glauben. Und wenn die Bibel über Glauben redet, dann redet sie nicht von der Vermutung oder Hoffnung, ich glaube, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt oder in diese Richtung. Sondern wenn die Bibel von Glauben redet, dann meint sie Vertrauen oder Anvertrauen. Das bedeutet, wer sein Leben Gott oder wer sein Leben dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes anvertraut, der ist auf dem richtigen Weg. Nun, das biblische Christentum sagt also, du brauchst nichts zu tun, weil alles schon getan wurde, um dich in den Himmel zu bringen. Der Preis wurde schon bezahlt für deine Seele. Du brauchst nur zu vertrauen, dein Leben anzuvertrauen dem, der das alles für dich schon gemacht hat. Und das ist der Herr Jesus, aber da werden wir am Ende noch einmal näher drauf zu sprechen kommen. Nun, das ist zumindest, was der Herr Jesus sagt, dass wir durch den Glauben in den Himmel kommen. Aber ich muss schon sagen, der Herr Jesus hat ja, als er auf der Erde war, sehr viele radikale Dinge gesagt. Und deswegen wollen wir als erstes einmal fragen, was hat denn Jesus Christus genau gesagt? Denn wir wollen ja wissen, wie komme ich in den Himmel? Welcher Weg ist der richtige? Und einer seiner radikalsten Aussagen, die er gemacht hat, die finden wir im Johannesevangelium Kapitel 14. Und da sagt er, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater, oder ich könnte sagen, niemand kommt in den Himmel zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Und das ist schon wirklich radikal, in unserer Gesellschaft noch viel radikaler. Das ist so radikal, dass ist so radikal, als würde ein Mann schwärmen, ich habe die schönste Frau auf der Welt. Und wenn wir sowas hören würden, dann würden wir alle wahrscheinlich so leise schmunzeln und wir würden so eine Aussage eher seiner romantischen Blindheit zuschreiben, als einer wirklichen, tatsächlichen Beschreibung. Auf jeden Fall wäre uns klar, dass das keine verlässliche Information über seine Frau ist. Vor allen Dingen deswegen, weil wir doch im Stillen sowieso davon ausgehen, dass wir die Schönste haben, die schönste Frau. Also, stellt euch aber jetzt mal vor, dass die Frau von diesem Mann, der gesagt hat, ich habe die schönste Frau, stellt euch vor, diese Frau von ihm, die kommt und sagt mit größter Überzeugungskraft, ich bin die schönste Frau auf der Welt. Da würden wir völlig anders reagieren. Das würden wir nicht mehr irgendeiner romantischen Blindheit zuschreiben, sondern da würden wir alle sagen, na, die Frau ist ja aber wirklich arrogant. Die ist wirklich überheblich oder die ist wirklich anmaßend. Und ähnlich reagieren Menschen auch heute noch auf manche dieser radikalen Aussagen des Herrn Jesus. Zum Beispiel seiner Behauptung, dass er der einzige Weg in den Himmel ist. Der einzige Weg. Und da sagen viele Leute heute in unserer Gesellschaft, das ist doch der Gipfel an Intoleranz. Das kann man ja gar nicht überbieten. Das ist so furchtbar. Aber der Herr Jesus hat genau das gesagt. Er hat gesagt, wenn du zu Gott kommen willst, wenn du in den Himmel kommen willst, dann musst du zuerst zu ihm kommen. Das ist die Aussage. Das ist die Aussage. Zu keinem sonst. Zu ihm allein. Und da sagen wir Leute, naja, aber wir haben 7,5 Milliarden Menschen und 4 Milliarden, also 3 Milliarden zählen sich zum christlichen Glauben, ja. Aber sagen wir Leute, können denn 4 Milliarden Menschen, die mit dem Christentum nichts zu tun haben, können die denn irren? Glaubst du wirklich, dass 4 Milliarden Menschen einfach falsch liegen können? Und da kann ich nur sagen, ja, die können falsch liegen. Warum? Weil Wahrheit nicht durch Meinungsumfragen ermittelt wird. Und weil Wahrheit auch keine Frage von Mehrheiten ist. Und dann sind die Leute natürlich dann erstmal sprachlos. Weil daran, so weit haben sie nicht gedacht, weil häufig ist es ja so, wenn man mit Leuten redet, dass die gar nicht ein Argument bis zum Ende durchdenken. Seht mal, dann kommt nämlich immer gleich relativ das Argument, naja, es könnte ja auch sein, wenn er solche Aussagen macht, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es könnte ja auch sein, dass wir den Herrn Jesus da missverstanden haben. Und da kommen auch gleich welche an, die sagen, die wollen das dann richtig auslegen, damit wir das richtig verstehen. Also ihr habt das missverstanden. Meinte er, und das ist die Frage, die ich jetzt stelle, meinte der Herr Jesus wirklich das, was er da gesagt hat, nämlich, dass er der einzige Weg ist in den Himmel? Meinte er das? Und da kann ich nur sagen, lasst uns mal sehen, was die Bibel sonst noch über den Herrn Jesus sagt. Da finden wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte im Kapitel 4 eine interessante Aussage zu dieser Frage, ist er der einzige Weg in den Himmel? Da heißt es im Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil, und Heil heißt so viel wie Rettung, in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Na, das ist auch eine klare Aussage. Und wenn man wissen will, wer dieser Name ist, es ist kein anderer Name, dann braucht man nur den Rest von diesem Kapitel zu lesen. Da wird einem sofort deutlich, hier redet der Schreiber der Apostelgeschichte von dem Herrn Jesus. Aber da gibt es noch eine Stelle, die ich mindestens genauso interessant finde, und zwar im Neuen Testament, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Da heißt es, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus. Und da denken manche Leute, naja, da steht's doch, dass er nicht der einzige Weg ist. Aber sie vertun sich, weil hier, wenn hier steht, es gibt einen Gott und einen Mittler, dieses Wort ein ist kein unbestimmter Artikel, dass man denken könnte, na, da ist irgendein Gott und da ist irgendein Mittler zwischen diesem irgendeinen Gott und uns. Und dieser Mittler ist dann Jesus. Nein, das ist kein unbestimmter Artikel, sondern im Grundtext, im Griechischen, in dem ja das Neue Testament verfasst wurde, da steht dieses Wort ein und das ist ein Zahlwort. Und der Schreiber, der Paulus, der will damit ausdrücken, es gibt einen Gott. Einen Gott. Und dann sagt er, und es gibt einen Mittler zwischen diesem einen Gott und uns Menschen. Und das ist ja natürlich schon eine radikale Aussage, die genau das unterstreicht, was der Herr Jesus im Johannes 14 sagt, dass niemand zum Vater kommt als nur durch ihn, weil er der eine, der einzige Mittler ist zwischen uns Menschen und dem allmächtigen Schöpfergott. Also beide Aussagen bestätigen, dass jede Religion und dass jede Philosophie, die Jesus Christus nicht als einzigen Mittler zwischen Gott und Mensch verkündigt, dass die alle falsch sind, radikal falsch sind. Aber die Menschen haben sich immer schon über den Herrn Jesus, haben sich immer schon über den Herrn Jesus geärgert und über seine Aussagen, weil die so radikal waren. Weil die Menschen wollten eigentlich niemanden haben, der ihnen sagt, was sie tun und lassen sollten und der die Finger in die Wunde der Menschheit legt. Sie wollten selbst bestimmen, was für sie gut und richtig ist. Und deswegen lieben die Menschen zum Beispiel auch die große Menüauswahl am großen Buffet. Das ist sehr, sehr beliebt. Weil das gibt den Menschen, die sich an einem großen Buffet bedienen, das gibt ihnen ein Gefühl von Selbstbestimmung. Oder heute moderner zu sagen, das gibt ihnen ein Gefühl der Selbstverwirklichung. Aber seht mal, das ist so ähnlich wie, du bist in einem großen Hochhaus, 13. Etage oder was auch immer, und da bricht Feuer aus. Und es ist alles schon im Treppenhaus verqualmt und so weiter und du findest keinen Weg mehr raus. Du hast dich schon verbarrikadiert, hast schon Handtücher vor die Türritzen gelegt, weil der Qualm durchkommt und so weiter. Und auf einmal hörst du, wie es knirscht an der Eingangstür zu deiner Wohnung. Und du drehst dich rum und da steht dann im Türrahmen ein Feuerwehrmann. Der hat sich den Weg zu dir gebahnt. Und jetzt kommt er zu dir und sagt zu dir, hör mal genau zu, aus diesem Inferno gibt es nur einen Weg raus und ich weiß, wo der ist. Und du kommst jetzt mal hinter mich und packst mich an meinem Rockzipfel und ich bring dich hier raus aus dem Inferno. Und ich frage dich, würdest du dem hinterhergehen? Hans, ja. Rudolf, habe ich gemerkt, auch. Ich vermute, wir alle würden da hinterhergehen. Aber ich sag mal, würden wir vielleicht zu dem Feuerwehrmann sagen, Augenblick mal, nur einen Weg raus? Keine zwei, drei? Zeig mir doch einige Wege, damit ich mir einen aussuchen kann, auf dem ich dann raus will aus diesem Inferno. Also wir merken schon, wie irrsinnig das ist. Niemand würde diesem Feuerwehrmann anmaßend halten oder intolerant oder überheblich, weil er dir nur einen Weg der Rettung gezeigt hat. Aber viele Menschen wollen einfach aus den verschiedenen Religionen einzelne Bestandteile reduzieren, herausnehmen und sich dann nur das nehmen, mit dem sie persönlich einverstanden sind. So wie zum Beispiel die Schauspielerin Sarah Michelle Gellar. Die sagte einmal in einem Interview, ich halte mich für einen spirituellen Menschen. Das ist auch so ein Modewort, ja, Spiritualität, das hört sich richtig gebildet an, ja. Ist aber nichts anderes als geistlich, ja. Ich halte mich für einen spirituellen Menschen, ich glaube an Gott, sagte sie, auch wenn es meine eigene Idee ist. Die meisten Religionen finde ich interessant und ich bin auch schon bei den verschiedensten gewesen. Bei Christen, bei Juden, bei Buddhisten. Und ich habe mir von allem etwas genommen und es an meine Bedürfnisse angepasst. Und da kann ich nur sagen, das hört sich in unserer Gesellschaft heute gar nicht so schlecht an. Das hört sich ziemlich modern an. Bis man sich an dieses Wort des Herrn Jesus erinnert, das er gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eine klare Aussage. Da gibt es kein rechts oder links vorbei oder unbemerkt verschwinden oder dergleichen. Und das führt natürlich zu der nächsten Frage, die wir jetzt uns stellen und versuchen zu beantworten. Wer ist denn eigentlich Jesus Christus? Wer ist dieser Mann, der diese Behauptungen, diese radikalen Aussagen spricht? Wer ist das? Wer versteckt sich dahinter? Nun seht mal, der Herr Jesus selbst und seine Biografen, also die Leute, die sein Leben aufgezeichnet haben, aufgeschrieben haben, die finden wir ja in der Bibel. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das waren die Schreiber, die das Leben des Herrn Jesus aufgezeichnet haben. Die haben sehr viele Aussagen über die Identität des Herrn Jesus gemacht. Und ein Teil dieser Aussagen, dieser Beschreibungen, lässt bei uns den Eindruck entstehen, dass der Herr Jesus ein ganz normaler Mensch war, wie du und ich. Er wurde zum Beispiel von einer Frau geboren, er ging einer normalen Arbeit nach als Zimmermann, er war vertraut mit den Dingen, die wir auch kennen, Hunger und Durst, er wurde müde, er war traurig, er wurde von seinen Freunden enttäuscht, ja, und letztendlich blutete er sogar und er starb, wie jeder andere Mensch gestorben ist. Also die Biografen, die wollten letztendlich zeigen, dass der Herr Jesus ein Mensch war wie du und ich. Aber kann er deswegen behaupten, wenn er ein Mensch ist wie du und ich, kann er deswegen behaupten, der einzige Weg zu Gott zu sein? Und deswegen wollen wir weiterfragen, wird noch mehr über Jesus Christus berichtet? Vielleicht war er ja wirklich etwas Besonderes. Was lesen wir denn noch von ihm? Naja, wir lesen noch eine ganze Menge von ihm, von seinem Leben, wer er ist. Zum Beispiel lesen wir, dass schon bei seiner Geburt Zeichen und Wunder geschehen sind, dass er eine große Weisheit besaß und dass er das Leben anderer Menschen verändert hat. Man liest von ihm, dass er übernatürliches Wissen hatte. Und dass er selber behauptete, ohne Sünde zu sein. Wer könnte das denn von uns sagen? Und auch seine Jünger hielten ihn für sündlos. Also, es sieht ja wirklich so aus, als wäre der Herr Jesus doch mehr als nur ein normaler Mensch wie du und ich. Weil keiner von uns könnte das von sich sagen, was hier über den Herrn Jesus gesagt wird. Vielleicht war er ja wirklich etwas ganz Besonderes. Und wir kennen ja wirklich sehr viele außerordentliche Persönlichkeiten in unseren Geschichtsbüchern. Aber der Unterschied ist nur, keine dieser Personen aus unseren Geschichtsbüchern hat jemals behauptet, der einzige Weg zu Gott zu sein. Das hat nur der Herr Jesus getan. Also schließe ich, da muss noch etwas anderes an seiner Persönlichkeit sein, was ihm das Recht gibt, einen so intoleranten Anspruch zu erheben, nämlich der einzige Weg in den Himmel zu sein. Und da kann ich nur sagen, ja, das gibt es wirklich, weil er selber und auch andere sagten, dass er wahrhaftiger Gott ist. Hört mal, was die Bibel darüber schreibt. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass er am Ende einmal die Welt richten wird. Die Bibel sagt, dass er wie Gott geehrt werden soll. Die Bibel sagt, dass er ewiges Leben schenkt. Die Bibel sagt, dass er Sünden vergeben kann. Die Bibel sagt, dass er akzeptiert, angebetet und Gott genannt zu werden. Die Bibel sagt, dass er Titel beansprucht, die eigentlich nur Gott zustehen. Die Bibel sagt, dass er Gebete hört und auch beantwortet. Und die Bibel sagt auch, dass er allgegenwärtig ist. Und das sind nur einige von den Dingen, die wir in der Bibel lesen, die uns zeigen, dass der Herr Jesus mehr war als ein normaler Mensch, sondern dass er das war, was er von sich selbst behauptete, dass er Gott ist. Also die Biografen seines Lebens, die wollen damit beweisen, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott ist. Und dann sind mir schon Leute begegnet, wenn ich über solche Themen gepredigt habe, dann kommen Leute zu mir und die sagen, ja, Sie müssen mal nachgucken, Jesus hat ja nie selber von sich gesagt, ich bin Gott. sondern das haben immer andere über ihn gesagt. Und er hat das einfach gestehen lassen, einfach stehen lassen, aber er selber hat das nie behauptet. Das ist mir einige Male gesagt worden, aber da kann ich euch sagen, wenn euch jemand sowas sagt, dann kannst du als erstes Mal davon ausgehen, dass dieser jemand nie in der Bibel gelesen hat, weil sonst würde er nicht auf so einen Unsinn kommen. Seht mal, ich will mal ein Beispiel nennen. Der Herr Jesus hat bei einer Begebenheit, wir können davon lesen im Johannesevangelium Kapitel 9, bei einer Gelegenheit hatte er einen Jungen, der blind geboren war, das Augenlicht wiedergegeben. Der hörte wohl, dass da der Herr Jesus, von dem er schon so manches gehört hatte, da in der Gegend ist, in Jerusalem und so weiter. Und dann begegnet er ihm und der Herr Jesus hat Mitleid mit ihm, bückt sich, spuckt auf die Erde, macht einen Brei und klebt ihm diesen Brei auf seine Augen. Der Junge war von Geburt an blind. Und dann sagt der Herr Jesus, jetzt geh mal zu dem Teich und wasche dich. Und dann ist er da hingegangen, hingetapst. Vielleicht habt ihm irgendwelche Verwandte dahin geführt, weil er konnte ja nicht gucken. Sondern als er sich wusch, da konnte er auf einmal wieder gucken. Da konnte der wieder sehen. Und das Interessante bei dieser Geschichte, wenn ihr die mal nachlest im Johannes 9, das Interessante ist, der Herr Jesus, als er in der Öffentlichkeit auftrat und dort den Menschen gedient hat, da wurde er immer verfolgt und beobachtet von seinen Feinden, die einfach eifersüchtig auf ihn waren, weil das Volk der Juden auf ihn so gehört und fixiert waren. Die wollten immer hören, was er sagt. Und deswegen beobachteten sie ihn und haben auch mitgekriegt, was der mit dem jungen Mann gemacht hat. Und was machen die da? Diese Feinde, die Theologen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die haben den jungen Kerl gepackt und haben ihn erstmal zu sich ins Büro reingeholt. Und dann haben die den ausgequetscht. Dann haben die den gefragt, wer hat das gemacht? Das war nämlich ein Sabbat, auch noch obendrein. Wer hat das gemacht? Und weil dieser junge Mann den Herrn Jesus ja gar nicht gesehen hat, weil er blind war, als er dem begegnet ist, hat der junge Mann völlig zu Recht gesagt, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins. Ich war blind. Und jetzt kann ich sehen. Und da fühlten die sich veräppelt, diese Schriftgelehrten. Die fühlten sich veräppelt, als wenn er sich lustig machen würde über sie. Ja? Und haben ihn erstmal mit ein paar Fußtritten aus dem Büro geschmissen. Und dann irrte der junge Mann, ihr könnt diese Geschichte nachlesen, ich erzähle sie nur frei wieder, aber die entspricht genau dem, was die Bibel sagt. Dann irrt er draußen in den Vorhöfen des Tempels umher, hat den Herrn Jesus bis dahin noch gar nicht gesehen. Aber der Herr Jesus war auch noch da, in der Gegend da. Und jetzt hört mal, was die Bibel jetzt berichtet, was dann passiert ist. Da heißt es im Johannes 9, Vers 35, dann heißt es, Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen, also dass sie ihn rausgeschmissen hatten, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er diesen jungen Mann fand, sprach der Herr Jesus zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Also der hat ihn ja gar nicht gesehen, jetzt wollte er wissen, wer ist das denn, damit ich glauben kann? Und Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Und der jetzt mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr. Und er fiel anbetend vor dem Herrn Jesus nieder. Und jetzt frage ich euch, habt ihr genau zugehört, wie die Geschichte abgelaufen ist? Das ist schon wirklich interessant. Seht mal, die erste Frage, die der Herr Jesus diesem Mann stellt, glaubst du an den Sohn Gottes? Daraufhin antwortet der junge Mann, wer ist es denn? Damit ich glauben kann. Ich will glauben, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Du musst ihn mir zeigen, damit ich glauben kann. Und dann antwortet der Herr Jesus, du hast ihn gesehen und der jetzt mit dir redet, der ist es. Und da klickert es bei dem jungen Mann. Oh Mann, das war ja der Mann, der mir den Brei auf die Augen mich dann hingeschickt hat zum Teich. Und jetzt kann ich sehen und so weiter. Jetzt sehe ich ihn. Und dann sagt er, ich glaube, Herr. Und dann fiel er anbetend vor dem Herrn Jesus nieder. Und das Interessante ist, Der Herr Jesus hat ihn nicht gewehrt. Als er vor ihm auf die Knie sank, um ihn anzubeten, hat der Herr Jesus ihn gelassen. Seht mal, es gibt ja Sekten-Irrlehren, wirklich böse Irrlehren, zum Beispiel die Sekte der Zeugen Jehovas, mit denen ich mich oft auseinandergesetzt habe, die behaupten, dass der Herr Jesus nicht Gott ist, sondern dass er ein Engelfürst ist. In ihren Literatur schreiben sie, dass Jesus der Engelfürst Michael ist. Aber ich sage euch, wenn der Herr Jesus nur ein Engel war, dann hätte er keine Anbetung von diesem jungen Mann angenommen, wie wir das zum Beispiel bei einem Engel, der uns berichtet wird, in der Offenbarung Kapitel 22 vorgeführt wird. Das sehen wir so deutlich. Und da heißt es in der Offenbarung 22, Vers 8 und 9, und ich, Johannes, der ja von diesem Engel alles so gezeigt bekommen hat, was alles geschehen wird, und ich, Johannes, fiel nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge alle gezeigt hat. Und er, der Engel, spricht zu mir, siehe, tu es nicht, bete Gott an. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem jungen Mann, der vor dem Herrn Jesus steht und vor dem Herrn Jesus auf die Knie fällt und ihn anbetet. Der Herr Jesus lässt sich anbeten, weil er Gott ist. Das ist so klar. Das ist so klar und so deutlich. Seht mal, das Problem, und das sagt übrigens auch der Johannes in seinem ersten Brief, das ist übrigens so eine Kardinalstelle, die eigentlich jeder Christ, der irgendwie mal in Berührung kommt mit dieser Irrlehre der Zeugen Jehovas, der müsste diese Stelle auswendig können. Der Johannes schreibt im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 20, dass dieser Jesus der wahrhaftige Gott ist, Punkt. Aber das Problem ist bei den Leuten, bei den Menschen, ist, dass sie nicht akzeptieren wollen, dass Jesus Christus Gott ist. Wenn er nämlich Gott ist, dann hat er mit allem Recht, was er sagt. Auch mit der Behauptung, dass er der einzige Weg in den Himmel ist. Auch damit hat er recht. Und hier liegt das eigentliche Problem bei den Menschen. Wisst ihr, man kann mit den Leuten auf der Straße oder auf der Arbeitsstelle oder wo auch immer, man kann mit ihnen stundenlang über Religionen oder über Gott reden oder diskutieren. Das geht ohne Probleme. Aber sobald du den Namen Jesus ins Spiel bringst, hört der Spaß auf. Dann wird es, und ihr werdet das hier und da auch selber erlebt haben, dann wird es sofort emotional. Hör mir auf mit dem Quatsch, will ich nichts mit zu tun haben. Und da hört der Name, sobald der Name Jesus fällt, ist es vorbei. Und ich glaube, der Grund dafür ist, weil er so konkret behauptet, Gott zu sein. Weil über Gott kann man so prächtig prima diskutieren, weil die Bibel sagt, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt und von niemandem gesehen werden kann. Da kann ich prima drüber diskutieren. Aber mit dem Herrn Jesus ist Gott selber auf Augenhöhe zu uns gekommen und er steht jetzt vor uns und guckt uns ins Gesicht und sagt uns, was los ist. Und er sagt uns, dass er uns liebt und dass er nicht will, dass wir verloren gehen, dass wir in die Hölle kommen. Deswegen sagt er dann, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Seht mal, der gefallene Mensch will aber nicht, dass Gott in sein Leben eingreift. Aber genau das will Gott tun. Und er will es tun nicht zu deinem Nachteil, sondern er will es tun zu deinem Vorteil. Weil erst dann, und darüber reden wir morgen früh, erst dann findet dein Leben eine echte, tiefe und bleibende Erfüllung. Seht mal, Vielleicht denkt da jemand, naja, er hat zwar selber gesagt, dass er Gott ist, aber nur weil jemand behauptet, eine bestimmte Person zu sein, dann heißt das ja noch lange nicht, dass er wirklich diese Person auch ist. Und es ist ja tatsächlich so, dass es Kliniken gibt, die voll sind mit Leuten, die behaupten, irgendeine Person zu sein aus der Geschichte oder was auch immer, ja? Und deswegen frage ich einfach weiter, gibt es denn irgendwelche Beweise, die die Behauptungen des Herrn Jesus stützen, dass er Gott ist? Gibt es dafür Beweise? Und da sage ich, ja, eine ganze Reihe von Beweisen. Und ich will drei Beweise nennen, die uns zeigen, sehr deutlich zeigen, dass er recht hat mit seiner Behauptung, dass er Gott ist. Und den ersten Beweis, den ich euch vorlege, liebe Freunde, sind die erfüllten Prophezeiungen in der Bibel. Als erster Beweis. Seht mal, im Alten Testament gibt es über 300 prophetische Aussagen, die sich im ersten Kommen Jesu, also vor 2000 Jahren, als Messias erfüllt haben. Über 300 Prophezeiungen. Und die Frage ist, haben diese Vorhersagen, diese Prophezeiungen, haben die sich alle zufällig erfüllt? Oder ist das ein Beleg dafür, dass er wirklich Gott ist? Seht mal, Peter Stoner, das war ein Professor in Mathematik und Astronomie, der auf dem Westmont College, der hat mit mehreren Jahrgängen, also insgesamt mit 600 Studenten ausgerechnet, ob sich 8 von 300 Vorhersagen über die Person Jesu Christi, ob die sich zufällig in einer einzigen Person erfüllen könnten. Und hier sind diese 8 Prophezeiungen, die er untersucht hat, ob die in einer Person sich erfüllen könnten, zufällig. Zum Beispiel, dass Jesus in Bethlehem geboren würde, dass Jesus aus dem Stamm Juda kommt, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einziehen wird und dass er für 30 Silberlinge verraten würde, dass Jesus bespuckt und geschlagen würde, dass Jesus durch seine Feinde verwundet wird und dass man seine Hände und Füße durchbohren würde. Und achtens, dass man Jesus mit Verbrechern kreuzigen würde. Und die Frage, die sich der Professor mit seinen 600 Studenten gestellt hat, wie wahrscheinlich ist es, dass sich diese 8 Vorhersagen zufällig in einer Person, also nicht diese eine Prophezeiung, die hat sich bei dem Willy Meyer und die zweite Prophezeiung hat sich bei dem Helmut Müller erfüllt. Nein, in einer Person, nur diese 8 von insgesamt über 300, nur die 8. Wie wahrscheinlich ist das, dass sich die zufällig erfüllen? Und um das deutlich zu machen, hat Professor Stoner einen Vergleich gezeigt, um zu zeigen, wie wahrscheinlich eine zufällige Erfüllung dieser 8 Vorhersagen in einer Person ist. Und diesen Vergleich, den er vorgelegt hat, den will ich euch weitergeben. Stellt euch mal in diesem Vergleich Folgendes vor. Deutschland, Schweiz und Österreich, diese 3 Länder, die haben eine Gesamtfläche von 480.000 Quadratkilometern. Und jetzt stellt euch vor, wir werden diese Fläche von 480.000 Quadratkilometern bedecken. Wir werden sie bedecken mit 5-Euro-Münzen. Ja, die gibt es wirklich. Die sind zwar nicht im Verkehr, aber die kann man sich in der Bank geben lassen. 5-Euro-Münzen, ja. Die sind also etwa so groß wie ein 5 Franken. In der Schweiz ein 5-Franken-Stück, ja. So, und stellt euch vor, die ganze Fläche von 480.000 Quadratkilometern wird bedeckt mit 5-Euro-Münzen, aber nicht nur eine flache Schicht, sondern eine Schicht, die ist einen halben Meter dick. Von Flensburg bis Klagenfurt und bis Genf in der Schweiz. Alles bedeckt einen halben Meter mit 5-Euro-Münzen. Und alle Münzen sind gleich. Nur eine dieser Münzen, ihr habt sie gesehen, ja? Wer hat sie gesehen? Dieses kurze Aufblinken. Eine war dabei, die hat ein rotes Kreuz drauf. Und jetzt kommt dieser Versuch, den dieser Professor mit den Studenten gemacht hat, oder diese Anschauung, diesen Vergleich. Er sagt, wir fliegen jetzt mit einem Hubschrauber von Flensburg bis Klagenfurt und dann rüber in die Schweiz bis nach Genf. Und wir alle, die in dem Hubschrauber sitzen, wir geben jetzt dem Piloten, der seine Augen verbunden hat, wir geben dem ein Signal und dann lässt er aus dem Hubschrauber einen Bagger, einen Greifer runter in den Stapel, einen halben Meter, irgendwo, und holt eine Münze heraus. Wie wahrscheinlich ist das, dass der beim ersten Versuch die Münze mit dem roten Kreuz rausfischt? Das ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie 8 Prophezeiungen von den 300 sich in einer Person erfüllen. So viel zum ersten Beweis, erfüllte Prophezeiungen, dass der Herr Jesus zu Recht sagt, dass er Gott ist und dass er der einzige Weg in den Himmel ist. Das war der erste Beweis. Denn die Frage hat man ja gestellt, gibt es Beweise dafür? Erster Beweis, erfüllte Prophezeiungen. Jetzt kommt der zweite Beweis. Das sind die Wunder, die der Herr Jesus vollbracht hat. Seht mal, das Leben des Herrn Jesus war ja begleitet von einer Fülle von Wundern. Wir haben gerade eins ja gehört, im Johannes 9, von der Heilung dieses blind geborenen jungen Mannes. Also das Leben war ja begleitet eine Fülle von Wundern, die alle Zeichen seiner Autorität und Gottheit waren. Und er sagte einmal zum Beispiel, als er ein Wunder getan hatte und das man aber ihm nicht abgenommen hat, man hat das nicht geglaubt. Man hat ihm nicht geglaubt, als er gesagt hat, dass er, der Herr Jesus und der Vater im Himmel eins sind, dass der Vater in ihm ist. Und das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 14, da heißt es, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Also wenn ich mal zwischendurch so eine Pause mache, nicht, dass ihr denkt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich will einfach nur die Gelegenheit geben, mal kurz nachzudenken, was da steht. Was da steht nämlich, das heißt nichts anderes, als dass der Herr Jesus Verständnis hat, wenn jemand seinen Worten nicht glaubt. Und deswegen sagt er, naja, wenn du meinen Worten nicht glaubst, dann achte doch einfach mal auf das, was ich tue. Achte mal auf die Wunder, die ich tue. Seht mal, um zu verstehen, was damit gemeint ist, will ich euch kurz erklären, ihr habt alle den Namen gehört, Johannes der Täufer. Er war ja der Vorläufer, der Wegbereiter des Herrn Jesus, des Messias. Und der hat ja seinen Dienst am Jordan getan und so weiter. Und viel Volk kam nach ihm und wurden getauft, um ihr Herzen zu reinigen, um den Messias zu empfangen, würdig zu empfangen. Und da haben natürlich auch die Oberen davon gehört und die sind auch hingegangen. Aber die wollten nicht ihr Herz vorbereiten, die wollten nicht ihre Sünden abgewaschen kriegen und bekennen und so weiter, sondern die wollten nur gucken, was da läuft. Und der Herodes, der König, der hatte auch davon gehört. Und der ist aber nicht runtergegangen, die hohen Priester sind runtergegangen und da hat der Johannes die gesehen und hat dann gerufen, Otternbrut, tut erstmal der Buße würdige Werke, bevor er hier hinkommt. Aber der Herodes ist nicht darunter gegangen, der hat den Johannes kommen lassen und hat ihn erstmal eingebunkert. Und dann sitzt der Johannes da im Gefängnis und der war ja ein Mensch wie wir, der hat ja Empfindungen gehabt und er wusste um den Auftrag, den er von Gott hat, von der Prophezeiung über seine Eltern, dass er der Wegbereiter ist. Und dann sitzt er jetzt im Knast und nicht mehr am Jordan, um das Volk vorzubereiten, dass der Messias kommt. Und beginnt zu zweifeln, er beginnt zu zweifeln. Mensch, da ist irgendwas falsch gelaufen. Habe ich was falsch gemacht? Ich kann das so gut nachempfinden, dass er einfach Sorge hatte, dass irgendetwas nicht richtig läuft, wie es sein müsste, wie es laufen sollte. Und deswegen hat er seine Jünger, die da ihn versorgt haben, vielleicht durch die Ritzen, durch die Fenster in dem Knast mit Brot versorgt haben, den hat er zugerufen. Und jetzt können wir mal reinhören, was er dann sagt. Johannes, so heißt es in Matthäus 11, Johannes sandte durch seine Jünger und lässt Jesus sagen, und dann rennen die zu dem Herrn Jesus, wo er immer gerade ist in Galiläa, und dann sagen die zu ihm, Johannes schickt uns und ich soll dich fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Da merken wir, der Johannes, der war im Gefängnis, war unsicher geworden. Ist er das wirklich oder kommt auch noch ein anderer, der richtige Messias? Und hatte der Herr Jesus zu ihnen gesagt, geht jetzt mal hin zu Johannes und sagt ihm, ja, ich bin das. Nee, das hat der Herr Jesus nicht gesagt. Wisst ihr, was er den Jüngern gesagt hat? Er hat ihnen gesagt, da steht es, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Also, der Herr Jesus schickt die Jünger des Johannes zurück zu ihrem Meister und sagten ihm, erzählt ihm einfach von den Wundern, die der Herr Jesus getan hat, weil diese Wunder im Alten Testament alle angekündigt wurden, dass nur diese Wunder der Messias tun könnte. Als Beleg dafür, dass der Johannes keinen Fehler gemacht hat, sondern dass der Herr Jesus tatsächlich der Sohn Gottes, der Messias Gottes ist. Und deswegen schließt Johannes sein Evangelium auch mit folgender Aussage. Da heißt es im Johannes 20, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese, also die aufgeschrieben wurden, die sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also der zweite Beweis sind die Wunder, die der Herr Jesus getan hat. Erster Beweis waren die Prophezeiungen, die erfüllten Prophezeiungen. Zweiter Beweis die Wunder. Und dann kommt der dritte Beweis. Einige vielleicht, die ein bisschen mitdenken und mit aufgepasst haben, die ahnen schon, was der dritte Beweis ist. Was ist der dritte Beweis? Wer ahnt es? Hey, die Ältesten müssen mal hier gucken, wie wenig Hände hier hochgehen. Was ist es?
Die Auferstehung.
Danke. Richtig. Der dritte Beweis ist die Auferstehung Jesu. Ich sage dann immer, das ist der Hammerbeweis. Das ist der Hammerbeweis, weil von der Auferstehung Jesu alles abhängt. Wenn die Auferstehung Jesu fällt, dann fällt das biblische Christentum. Aber es gibt, und das dürft ihr euch alle merken, es gibt kein altgeschichtliches Ereignis, das so stark bezeugt ist wie die Auferstehung Jesu. Einer meiner Lieblingsautoren, von dem ich sehr viele Bücher habe und gelesen habe, Josh McDowell heißt er, der sagte einmal, es gibt mehr historische Beweise dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, als Beweise, dass Julius Cäsar jemals gelebt hat. Und ich glaube, er hat recht. Und seht mal, der Herr Jesus hat ja sogar selber seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt. Er hat sie angekündigt. Markus Evangelium Kapitel 8, da lesen wir zum Beispiel, Jesus fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen viel leiden müsse und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Und dann heißt es, und er redete das Wort ganz offen. Und ich habe, wie manches Mal in meinem Leben passiert, wenn ich die Bibel lese, dass ich über einen Satz stolper und den gar nicht richtig zur Kenntnis nehme. Und das war so einer dieser Sätze, die ich lange Zeit immer gelesen habe, aber nie drüber nachgedacht habe. Dieser Satz, und er redete das Wort ganz offen. Bis ich dann irgendwann gefragt habe mir, was heißt das? Er redete davon ganz offen. Dann wurde mir klar, Das war keine Geheimlektion nur für seine engsten Jünger. Diese Ankündigung, dass er sterben und am dritten Tag auferstehen wird, das hat er in der Öffentlichkeit gesagt. Und da waren auch seine Todfeinde dabei. Die haben das alle gehört. Und woher ich das weiß? Naja, weil sie es selber sagen. Nachdem nämlich der Herr Jesus dann verurteilt wurde und gekreuzigt wurde und dann tot vom Kreuz abgenommen wird und ins Grab gelegt, da kommen diese Feinde Gottes, die Feinde Jesu, die kommen sofort zu dem Pilatus und die sagen Folgendes zu ihm. Seht mal, Herr, sagen die zu Pilatus, wir erinnern uns, die haben sich daran erinnert, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Das ist schon interessant. Die haben das alle gehört, weil der Herr Jesus von seinem Tod und von seiner Auferstehung selber geredet hat. Und er hat das offen geredet und die waren dabei und haben es gehört. Das ist so überwältigend. Da könnte ich einfach jetzt mal fragen, was würdest du denn sagen? Oder ich könnte besser sagen, wie würdest du reagieren, wenn du nach Hause kommst und die steht morgen vor der Haustür beim Schneeschippen und so weiter und jemand würde zu dir sagen, hör mal, ich muss dir was sagen, ich werde jetzt bald sterben, aber mach dir mal keine Sorgen, in 3 Tagen bin ich wieder da. Wie würdest du da reagieren? Also ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, aber ich würde zu ihm sagen, halt den Mund oder du wirst irgendwo in der Klinik enden, weil das einfach nicht normal ist. Aber jetzt kommt die Frage, wie würdest du reagieren, wenn jemand sowas sagt und du selber würdest einige Tage später erleben, wie das tatsächlich eintrifft? Und der Herr Jesus hat genau das getan. Er hat es gesagt und dann nach 3 Tagen ist er auferstanden. Er hat es gemacht. Nicht nur davon geredet, sondern er hat es gemacht. Und da frage ich dich, würdest du dann deine Meinung über Jesus Christus ändern, wenn du das erlebst? Würdest du es dann für möglich halten, dass andere Behauptungen, die er machte, wie zum Beispiel die Behauptung, ich bin Gott, oder die Behauptung, ich bin der einzige Weg in den Himmel, dass die dann auch stimmen? Ich glaube, da würde jeder vernünftige Mensch sagen, ja, dann würde ich das auch glauben. Seht mal, da gibt es ja einen Mann, der seine Meinung geändert hat. Der das auch erst nicht geglaubt hat. Der hat gesagt, vergiss es. Ja, danke, Thomas. Ja? Thomas hat seine Meinung geändert. Der hat es erst nicht glauben können. An dem Tag, als der Herr Jesus auferstanden war und seinen Jüngern erschien, da war der Thomas nicht dabei. Und als seine Jünger ihm gesagt haben, der Herr ist auferstanden. Der hat das nicht nur gesagt in Markus 8, sondern er ist wirklich gemacht. Der ist gestorben und ist auferstanden. Es war hier, bei uns. Da hat der Thomas denen gesagt, hör auf mit dem Quatsch, ich glaube das nicht und so weiter. Aber dann, eine Woche später, an diesem ersten Tag, wo wir als Gemeinden zusammenkommen, am ersten Tag der Woche, um uns an seinen Tod zu erinnern und an seine Auferstehung, dann kommt der Herr Jesus noch einmal und er geht gleich zu dem Thomas hin. Und er sagt zu dem Thomas gleich, reiche deinen Finger her. Und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott, auch wieder Anbetung. Das ist so gewaltig, Leute. So gewaltig. Seht mal, liebe Freunde, liebe Geschwister, nicht durch den Tod des Herrn Jesus wird der Beweis geliefert, dass er der einzige Weg in den Himmel ist. Nein, nicht durch den Tod wird dieser Beweis geliefert, weil Tod einfach zu unserem Menschsein gehört. Nein, es war nicht der Tod, der ultimative Beweis ist, sondern es ist seine Auferstehung, die Jesus Christus einmalig und einzigartig macht. Und seine Auferstehung gibt jedem seiner Worte ein ungeheures Gewicht. Und deswegen sage ich, die Beweislage ist sehr klar, liebe Freunde. Jesus Christus ist legitimiert, um radikale Aussagen zu machen. Aber jetzt komme ich langsam zum Ende. Weil die Frage, die muss ja kommen dann. Was bedeutet das, wenn ihr mir diese drei Beweise, diese Beweisführung mitgegangen seid und einfach versucht habt, unvoreingenommen die zu betrachten und zu beurteilen, müsst ihr mir recht gegeben haben bis hier. Und jetzt kommt aber die Frage, die persönliche Frage, was bedeutet das für dich persönlich? Was bedeutet das für dich? Vielleicht für dich, der du noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen hast, dem Herrn Jesus dein Leben anzuvertrauen. Was bedeutet das? Nun, als erstes einmal will ich sagen, sei dankbar. Das ist das Erste, was daraus zu schließen ist. Sei dankbar, weil anstatt zu fragen, warum es nur einen Weg in den Himmel gibt, sollten wir dankbar sein, dass es überhaupt einen Weg in den Himmel gibt. Weil Gott niemals verpflichtet war, für einen Weg der Rettung zu sorgen. Und da frage ich natürlich, über was für einen Weg reden wir denn hier gerade? Seht mal, der Herr Jesus hat, als er hier gedient hat auf der Erde, er hat von dem breiten und dem schmalen Weg geredet. Und der breite Weg, der führt uns unmittelbar in die Hölle. Und das Schlimme ist, liebe Freunde, wir brauchen gar nichts zu tun, um auf diesem breiten Weg, der ins Verderben führt, zu gelangen, weil wir alle von Natur aus schon drauf sind, auf diesem breiten Weg, der abwärts geht. Und ich sage euch mal, wenn ich mal bildlich sprechen darf, ich bin 76 Jahre alt und je älter ich werde, je mehr habe ich den Eindruck, die Jahre rauschen nur so vorbei. Die Zeit geht schneller rum und wenn ich das auf den Weg übertrage, der Weg wird immer steiler und immer schneller geht es abwärts. Immer schneller. Seht mal, und der Herr Jesus spricht ja von diesem breiten Weg im Matthäusevangelium und da sagt er, weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt und viele sind, die auf ihm hineingehen, ins Verderben. Aber das Gute ist, und das ist Inhalt des Evangeliums, der guten Botschaft, der frohen Botschaft, Gott will uns runterholen von diesem breiten Weg. Das sagt er so deutlich im Alten und Neuen Testament, hier zum Beispiel vom Propheten Hesekiel. So spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Seht mal, wir leben von Geburt an auf der falschen Seite, auf diesem breiten Weg. Deswegen hält Gott jedem Menschen irgendwann in seinem Leben ein Stoppschild vor seine Nase. Und Gott fragt jeden Menschen, vielleicht fragt er heute Abend dich, willst du weiterlaufen auf diesem breiten Weg, der dich in die ewige Verdammnis, in die Hölle bringt. Willst du weiterlaufen? Gott stellt diese Frage jedem Menschen, irgendwann, irgendwo, vielleicht heute dir in Bietigheim-Bissingen. Und dann sagt er dir, wenn du runter willst von diesem breiten Weg, ich kann dich runterholen. Und du stehst an diesem Stoppschild und denkst nach. Und dann sagt Gott zu dir, wenn du runter willst, schau einfach mal nach rechts. Schau mal nach rechts. Und du guckst nach rechts, während du vor dem Stoppschild stehst. Und du siehst an der rechten Seite eine Tür. Eine kleine Tür. Und über der Tür hängt ein Schild. Und du guckst genau hin und du liest, auf dem Schild steht, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird er errettet werden. Seht mal, diesen schmalen Weg der Rettung hat Gott aus Liebe zu dir oder aus Liebe zu uns Menschen bereitet. Aber er überlässt es jedem Menschen alleine, ob er durch diese Tür gehen will, weil du rutschst nicht durch diese Tür, ohne es zu merken. Du rutschst nicht durch diese Tür, weil man dir als Säugling irgendwie ein paar Tropfen auf den Kopf gespritzt hat. oder wenn man dir irgendwelche Sakramente gegeben hat. Ich komme aus einer Kirche, die hat 7 Sakramente und ich weiß, wovon ich rede. Die Bibel kennt keine Sakramente, 0. Wenn es in deiner Kirche etwas anderes gibt, frag den Pfarrer oder wer immer dafür verantwortlich ist. Er soll dir mal in der Bibel zeigen, wo es Sakramente gibt. Sakramente per Definition, liebe Freunde, sind heilsvermittelnde Handlungen, die Menschen an anderen Menschen durchführen, die bei dem anderen etwas bewirken. Und das gibt die Bibel nicht, gibt es nicht in der Bibel. In der Bibel gibt es nur persönliche Entscheidungen und persönlichen Glauben an den Herrn Jesus. Und deswegen seht mal, jeder kann kommen. Diese Einladung geht an jeden Menschen, auch von euch hier. Und jeder weiß in seinem Herzen, ob er sich schon mal für den Herrn Jesus entschieden hat. Und wenn du das nicht getan hast, tu es heute, weil du weißt gar nicht, ob du es morgen nochmal kannst. Das ist ernst. Seht mal, Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Das sagt er in seinem Wort sehr deutlich. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie hieß das am Anfang, was der Herr Jesus gesagt hat? Ich bin der Weg. Was ist er noch? Da steht es. Zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zur Erkenntnis des Herrn Jesus kommen. Das ist Gottes Wille. Und diese Errettung, die Gott jedem anbietet, auch heute Abend hier, geschieht nur durch den Namen Jesu. Haben wir gelesen am Anfang, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es gibt nur einen Namen, in dem wir errettet werden müssen. Und das ist der Name Jesus. Und deswegen freue ich mich, dass mir der Auftrag gegeben ist, euch einzuladen, zum Herrn Jesus zu kommen. Weil Gott hat durch seinen Sohn alles vorbereitet. Nur eins nimmt er den Menschen nicht ab. Kommen musst du selbst. Er lädt ein und er hat dazu Boten ausgesandt. Gläubige in der ganzen Welt oder Evangelisten oder was auch immer. Das sind die Einladenden. Aber kommen musst du selbst. Und wenn du dich dem einzigen Weg hingeben willst, und herausfinden willst, dass er der beste Weg, um alle deine Bedürfnisse für jetzt und in alle Ewigkeit zu stillen, dann kannst du kommen, wenn du willst. Weil Gott ruft dir heute durch sein Wort, durch Gottes Wort in dein Herz hinein. Jesaja 55, da heißt es, kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über dich erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und ich bitte dich, wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du nicht weißt, wo du die Ewigkeit zubringst, ich bitte dich, im Namen Jesu, weise dieses Geschenk der Vergebung nicht ab, sondern komme heute zu ihm und rufe seinen Namen an. Weil die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird errettet werden. Und den ersten Schritt zu ihm kannst du machen, wenn wir wieder heute Abend, wie gestern Abend, dieses Lied zusammen singen. Ich komme zum Kreuz, weil dort am Kreuz hat der Herr Jesus die Bezahlung geleistet, den Lohn bezahlt für deine Sünden, die dich von Gott trennen. Und ich weiß gar nicht, was Menschen abhalten kann, dieses Angebot anzunehmen, weil du hast ja nichts zu verlieren, sondern du hast nur zu gewinnen. Und deswegen lade ich ein, du kannst dieses Lied mitsingen und wenn du nicht singen kannst, brumm es nur. Und wenn du nicht brummen kannst, dann lies es nur, aber mit deinem Herzen und sage, Herr, ich habe verstanden, worum es geht. Du bist der Sohn Gottes und du willst mich retten und jetzt komme ich zum Kreuz. Ich suche Gnade bei dir. Und er will uns begnadigen, wenn wir zu ihm kommen. Er will uns alles vergeben. Keine Sünde mehr, irgendwie, sondern die Bibel sagt, er wird die Sünden ins tiefste Meer versenken. In einem Kinderlied heißt es, und dort am Ufer von dem Meer, wo er alle unsere Sünden versenkt hat, hat er ein Schild hingestellt. Wisst ihr, was da drauf steht? Fischen verboten. Und deswegen lade ich dich ein. Wir wollen aufstehen und diese Verse alle singen. Ich habe die Strophen alle hier auf der Leinwand stehen. Und danach will ich mit uns beten.